Ja, und der Tag heute ist für mich auch ein großer Tag. Eine Gemeinde, ein Gemeindebezirk, der mir wirklich am Herzen liegt, in gute Hände zu übergeben. Als erstes möchte ich euch ganz herzliche Grüße überbringen von unserem Team, ganz besonders von Ralf Schönfeld, unserem Vorsteher. Wir haben in diesem Sommer eine ganze Reihe, wir sagen immer so ein Versetzungszirkel, sodass die ganzen Einführungen gar nicht mehr von einem geschafft werden. Ralf Schönfeld ist heute in der Gemeinde Göttingen und führt dort Mirel Puskas in seine Aufgabe ein. Letzte Woche war er in Hildesheim und hat unseren neuen Prediger Maxim Orkisch eingeführt. Und ich werde nächste Woche in Osnabrück sein und Timos Nachfolger, den Sergei Koltuk, dort einführen. Das heißt, es ist ein großer Tag für unsere Gemeinden, eine ganze Reihe unserer Gemeinden, auch eure, und ein großer Tag für eine ganze Reihe unserer Mitarbeiter, die ein neues Arbeitsfeld bekommen. Wir freuen uns, dass damit eine ganze Reihe von Vereinigungsausschussbeschlüssen tatsächlich praktisch umgesetzt werden. Heute ist der Startknopf sozusagen für den Arbeitsbeginn von Timo Grebe als euer neuer Prediger mit seiner Familie, mit Manuela und seinen beiden Jungs oder ihren beiden Jungs, Jonathan und Simeon. Ihr seid ja schon angekommen und ihr wohnt bereits in Reppenstedt. Ich werde mir das heute Nachmittag ansehen, ob das würdig ist, ob das gut ist, und ich freue mich drauf. Ich möchte euch heute gar nicht so viel über die Familie sagen, denn ihr werdet viele Jahre Zeit haben, die Familie gut kennenzulernen. Nur einige wenige Eckdaten, die ihr einfach schon mal wissen dürft. Wahrscheinlich werden sie eine ganze Reihe von euch wissen, denn Timo und Manuela sind eigentlich ganz aus der Nähe. Timo ist in Hamburg geboren, dort aufgewachsen und seine Eltern sind immer noch in Hamburg, Harburg, so viel ich weiß. Also das ist, glaube ich, nicht ganz das Gleiche, Hamburg, Harburg. Ja? Und gar nicht weit weg hat er seine Manuela irgendwann mal kennengelernt, die stammt aus Neumünster. Das ist auch ein Katzensprung von ihr. Ein paar Eckdaten zu seinem Dienst als Prediger. Timo hat in unserer Vereinigung im Jahr 1998 angefangen. Und zwar in der Gemeinde Hannover Süd. Da war er 2 Jahre und hat in demselben Haus oder mit Manuela in demselben Haus gewohnt, wo wir auch gewohnt haben, in der Schlägerstraße. Da müssen wohl alle jungen Prediger wir wohnen. Hat dann nach 2 Jahren die Gemeinde, nicht die Gemeinde Hannover Mitte, aber wurde in den Bezirk Hannover Mitte versetzt. Und das ist erfahrungsgemäß viel Jugendarbeit. Und dann wurde er im Jahre 2003 als Bezirksprediger nach seiner Ordination mit Manuela nach Osnabrück versetzt. Und wenn ihr nachrechnet, dann sind das glatt 13 Jahre gewesen. Ich würde mal sagen, damit gehört Timo zu den Langzeitpredigern. Ich will jetzt nichts unken, aber nun, wir werden sehen. Auf jeden Fall 13 Jahre her. In dieser Zeit sind Jonathan vor 13 Jahren und vor 10 Jahren Simeon geboren. Das heißt, ihr habt bis jetzt eure Eltern nur in Osnabrück erlebt. Für euch ist das der erste Neuanfang in einem Alter, wo man das schon alles kräftig mitbekommt. Aber ich garantiere euch, hier in diesem Bezirk wird es euch gut gehen. Das ist fast alles, was ich euch sagen will. Das eine vielleicht noch, aber das muss ich euch, glaube ich, auch nicht sagen, dass Timo ein besonderes Herz für Musik hat. Das werdet ihr spüren. Ich kann nur dazu sagen, seine Musik ist breitbandiger, als manch einer denkt. Aber es ist nicht alles, wo Timos Herz schlägt. Durch verschiedene Anträge, die Timo gestellt hat und Dinge, die geschehen sind, weiß ich, dass Timo auch ein besonderes Herz für die Förderung der Gemeinde, ganz besonders im Bereich der Leitung, hat. Und hier hat er sich kräftig fortgebildet, ist noch dabei. Und ich denke, das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen für diesen Bezirk. Das heißt, wir als ganzes Team übergeben heute mit einem unheimlich guten Gefühl an die Grebes diesen Gemeindebezirk. Tja, einen Bezirk, einen ganzen Gemeindebezirk einem Prediger und seiner Familie anzuvertrauen, das ist schon was Besonderes. Oder einem Prediger einen Gemeindebezirk anzuvertrauen, einen Gemeindebezirk, einen Prediger anzuvertrauen. Das heißt, Gemeinden in die Hände des Predigers zu legen oder die Predigerfamilie in die Hände der Gemeinde zu legen. Das ist schon etwas, als ich diese Woche an dieser Predigt arbeitete, da dachte ich, das ist schon ein wichtiges Bild, über das ich mit euch heute ein wenig nachdenken möchte, was das bedeutet, etwas jemandem in die Hände zu legen. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach mal bitten, dass ihr eure Hände mal anseht. Wie alt sind die Dinger? Tja, die habt ihr von Anfang an bekommen. Ja? Und wenn ihr die, das heißt, jeder von euch kann jetzt sagen, er weiß, wie alt er ist, und dann weiß er, wie alt diese Werkzeuge sind. Ja, und manche Spuren sind da drauf. Was haben diese Hände gemacht in dieser Zeit? Was haben diese Hände vollbracht? Was haben die Hände produziert? Timo, was hast du letzte Woche und die letzten Monate gemacht in eurem neuen Haus? Das heißt, die Hände sind immer an der Front. Ja? Die brauchen Hornhaut. Ja? Und besonders als Gitarrenspieler weiß man, dass hier vorne drauf die Haut muss dicker sein. Das heißt, welche Verletzungen haben diese Hände schon gehabt? Und ich weiß, einen hier, wenn ich ihn begrüße, den habe ich vorhin schon begrüßt, bei ihm sind auch nicht mehr alle Finger dran. Das heißt, was für Verletzungen, auch ernsthafte Verletzungen, haben diese Hände, diese Finger schon erlebt? Wie habt ihr mit euren Händen gesprochen? Welche Mitteilungen habt ihr mit Händen gemacht? Und wir haben in der Gemeinde in Hannover eine ganze Gehörlosengruppe, die sprechen tagtäglich mit ihren Händen. Ohne Hände wären sie stumm. Wie oft habt ihr mit diesen Händen schon Menschen berührt? Positiv, vielleicht auch mal negativ. Diese Dinger sind wirklich ein Multitool. Gott hat uns ein Multitool gegeben. Was können wir alles damit machen? Zwei Hände, die symmetrisch angeordnet sind, ein Gegenüber, fünf Finger an jeder Hand, die zusammenpassen. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt, wie viele Knochen es in dieser Hand gibt. Und allein die Handwurzelknochen sind ein Wunder der Evolution. Die Evolution kann es nämlich nicht erklären, wie diese wunderbaren Dinge entstanden sind. Ich möchte mal ein Bild zeigen. Eine alte Hand, eine junge Hand. Das ist unser Enkel. Das ist Klein Josef. Ja? Der ist jetzt 5 Monate alt, da war er erst 3 Monate alt. Klein Josef von Inga. Der Sohn von Inga ist das. Die meisten von euch werden Inga noch kennen. Die war so klein. Was liegt da für ein Unterschied zwischen der kleinen Hand und der großen Hand? Wir beobachten das jetzt gerade. Was meint ihr? Das brauchte erst mal, bis diese Hand das erste Mal meinen Finger gegriffen hat. Wir haben noch einen zweiten Engel von Jared. Der ist 1 Jahr und 8 Monate. Der matscht schon im Müsli rum. Und der kann auch Heidelbeeren pflücken oder Johannisbeeren schon pflücken. Und wir beobachten das, wie praktisch das von Tag zu Tag vorwärts geht. Der kann auch wahllos auf einer Fernbedienung rumdrücken. Habt ihr das beobachtet? Wie eure Kinder das erste Mal eine Gitarre in die Hand nehmen? Zum Anfang hört sich das noch schlimm an. Und irgendwann können sie sich vor die Gemeinde stellen und mit diesen Händen Gitarre spielen oder Klavier spielen. Ja, Ellen, euer Sohn, kann mich noch gut erinnern, was er hier gespielt hat. Wenn Hände ausgestreckt werden, wenn sie sagen, nimm mich in den Arm, wenn sie sprechen die Hände. Ich kann mich noch gut erinnern, wie unser Jared das erste Mal den Lenker eines kleinen Fahrrads in die Hand nahm und sich festhielt und es geschafft hat zu lenken. Und irgendwann übergeben wir die Hand unserer Kinder einem Ehepartner und sie stecken sich gegenseitig einen Ring an die Hand. Hände sind so wichtig. Und ich habe in die Bibel gesehen, und wenn ihr in die Bibel seht, ist für mich ist wirklich ein Kronleuchter aufgegangen, wie wichtig Hände in der Bibel sind. Ich möchte euch einige wenige Beispiele zeigen davon. Da ist Mose, der seinen Knecht Josua schickt, mit seinen Mannen gegen die Amalekiter zu kämpfen. Ihr kennt die Geschichte, auch die Kinder kennen die aus dem Kindergottesdienst. Und Mose setzt sich auf den Berg. In einer Hand hat er den Stab Gottes, so heißt es. Und die andere Hand hob er nach oben zum Gebet. Und immer wenn die Hand oben war, siegte Israel. Und wenn sie müde wurde, dann siegten die Amalekiter. Und Mose fasst am Ende, ihr könnt das nachlesen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 17, zusammen, weshalb er die Hand nach oben streckte. Ich weiß nicht, ob ihr es mal gelesen habt. Er sagt, die Hand am Thron Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir als gläubige Menschen uns bewusst sind, dass wir, auch wenn es nur gedanklich ist, dass wir die Hand am Thron Gottes haben dürfen. Ich habe nochmal nachgeguckt, woher eigentlich diese Gewohnheit kommt, diese Geste, die Hände zu falten beim Gebet. Das ist weder christlich noch biblisch. Man könnte eher sagen, es ist fast heidnisch. Es ist aus dem Bereich der damaligen Lehnsherren. Wenn wir eigentlich sagen würden, dass wir Bibelgläubige sind, dann müssten wir beim Gebet alle die Hand nach oben recken. Das ist biblisch. Da gibt es sogar einen Text von Paulus, der das im Alten Testament aufgreift. Im 1. Timotheus 2, Vers 8 sagt er, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Ich frage mich manchmal, wir wollen ja als Adventisten eine Gemeinde des Wortes sein. Eigentlich müssten wir so beten. Die Hand am Thron des Herrn. Es liegt an unserer Entscheidung, unsere Hände zum Gebet zu verwenden, die Verbindung zu Gott und seinem Thron herzustellen. Eine zweite Sache mit den Händen ist mir aufgefallen, die kennt ihr auch, damals im Volk Israel, als die Stiftshütte da war und wenn jemand gesündigt hatte, dann sollte er ein Opfertier nehmen. Und mit diesem Opfertier sollte er dann zur Stiftshütte kommen und dann sollte er nicht nur sagen, so ich habe gelogen und das und jetzt schlachte mal das Tier. Sondern er sollte seine Hand nehmen und sollte seine Hand auf das Haupt dieses Tieres legen und sollte bekennen und seine Schuld übertragen auf etwas Unschuldiges. Es liegt in unserer Entscheidung, Schuld zu bekennen, mit unseren Händen, vielleicht sich auch die Hand zu geben oder die Hand auf die Schulter zu legen, in Vergebung, Vergebungsbedürftigkeit zu bekennen. Eine dritte Sache habe ich gefunden, wie schwor man in biblischer Zeit? Es gab einen Tag, an dem Abraham von seinem Knecht ein Versprechen entgegennahm. Er sagte, ich will, dass du für meinen Sohn Isaak eine Frau suchst, die nicht von den Kanaanitern ist, sondern sie soll von meiner Verwandtschaft sein. Versprich mir das! Und dann haben sie geschworen. Und dann sagt Abraham zu seinem Knecht, lege deine Hand unter meine Hüfte. Man schwor damals bei seiner Manneskraft. Es liegt in unserer Entscheidung, zuverlässig zu sein. Wenn wir jemandem die Hand geben, dass man sich auf unser Wort verlassen kann. Ein weiterer Punkt ist, dass durch die Hände machtvolle Wunder geschahen. Die ganzen Plagen in Ägypten, sie wurden nicht einfach so ausgesprochen, sondern Mose und Aaron, sie reckten ihre Hand über Ägypten und sagten so, und jetzt soll Finsternis kommen, jetzt sollen die Frösche kommen. Oder als das Volk Israel mit Mose durch das Rote Meer zog, da stand Mose nicht einfach und sagte, so Meer, jetzt teil dich mal. Sondern Mose ging an das Meer heran und reckte seine Hand über das Meer und sagte, Wasser, teil dich. Das war nicht die Kraft seiner Hand. Die Geschichte sagt uns, dass es eigentlich Gottes Hand war. Und Mose streckte seine Hand aus in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, dass Gottes Hand das Wasser teilen würde. Es liegt an uns in einer Zeit des Unglaubens, des Misstrauens, an Gottes Kraft zu glauben, darauf unser Handeln zu bauen. Einmal bewusst als Gemeinde mit dem Prediger die Hand auszustrecken, vielleicht mal ganz bewusst für unsere Stadt, Lüneburg, Winsen, wo wir wohnen. Auch die Stirn und die Hand war ein Ort, in dem man bekannte. Damals sollte jeder sich ein Zeichen an Hand und Stirn machen und sagen, dafür stehe ich, für das Gesetz. Es wurde an die Türpforte, und man machen die Juden noch heute, dass sie es um die Hand und dass sie auch etwas auf der Stirn tragen. Es liegt an uns, zu bekennen, dass das, was in unserem Herzen ist, stimmig ist mit dem, was wir tun. Ich könnte euch noch viel erzählen über Jesus und andere, die ihre Hände auflegten, um zu heilen. Und viele Menschen kamen damals. Und wenn die Eltern mit ihren Kindern zu Jesus kamen, dann legte er ihnen die Hände nicht nur auf, um zu heilen, sondern um die Kinder, das Wort kommt in der Bibel vor, zu herzen. Wir haben gerade vorhin in unserem Bibelkreis die Frage gestellt, Eigenschaften von Jesus. Jesus war ein sehr herzlicher. Er hat geknuddelt mit seinen Händen. Seine Hände waren liebevoll. Er nimmt Kinder an die Hand. Und auch wir sollen mit unserer Hand heilen. Jakobus sagt, ihr sollt Öl nehmen, sollt es euch gegenseitig auf die Stirn streichen, wenn jemand krank ist, und um Heilung beten. Gott hält seine Hand über Mose. Und das Letzte, ich könnte noch viel, es ist also so umfangreich, dass ich heute den ganzen Tag darüber referieren könnte, welche Bedeutung Hände in der Bibel haben. Unser Multitool, von Gott gegeben. Eine letzte Sache, und auf die möchte ich heute noch ganz besonders bauen. Hände wurden genutzt, um zu segnen. In 4. Mose 27, als Mose seinen Dienst aufgab und ihn auf Josua übertrug, heißt es, dass Mose seine Hände auf Josua legte und ihn segnete für die Aufgabe, die er jetzt übernehmen sollte. Eltern brachten Kinder zu Jesus, dass er sie segnete. In Apostelgeschichte 6 wird uns berichtet, dass die 6 Diakone, die ersten Diakone der neutestamentlichen Gemeinde, gewählt werden. Und sie senden sie aus, indem sie über sie beten und ihnen die Hände zum Segen auflegen. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, dass das Evangelium auch nach Samarien kam. Da schickte man Petrus und Johannes nach Samarien, dass sie den Gläubigen dort zum Segen die Hände auflegten. In Apostelgeschichte 13 wird Paulus und Barnabas von der Gemeinde in Antiochia zum Missionsdienst berufen. Sie beten für sie und sie segnen sie. Es liegt in unserer Entscheidung, dass unsere Hände Segen versprühen, dass wir segnen. Manchmal habe ich so gedacht, die neutestamentliche Gemeinde war eigentlich nur dafür da, um ihr Umfeld zu segnen. Wir können also unsere Hände beherrscht an uns halten, sie immer schön in der Tasche tragen, dass ihnen nichts geschieht und dass niemand was abkriegt von unseren Händen, und wenn uns jemand begrüßt, kriegt er unsere Hand nicht. Oder wir nutzen unsere Hände, die Gott uns gegeben hat, um sie uns mal vertrauensvoll gegenseitig auf die Schulter zu legen, um den Arm zu legen und zu segnen und zu sagen, wie es in meinem Herzen aussieht. Das, dachte ich mir, ist eine gute Gelegenheit heute. Ihr bekommt heute einen neuen Prediger mit seiner Familie. Und der Prediger und seine Familie, sie bekommen euch. Wie wäre es, wenn wir diese Familie segnen? Mit Jonathan und Simeon. Nicht ich, sondern ihr als Gemeinde, weil ihr alle Hände habt. Und weil ihr in eurem Herzen euch wünscht, dass es eine gute Zeit wird. Ich habe mir gedacht, lasst uns das tun. Lasst uns die Familie heute nicht hier vorne hinstellen, sondern Timo, Manuela, Jonathan, Simeon, stellt euch mitten in die Gemeinde. Und wir alle stehen auf und wir strecken unsere Hände aus zu dieser Familie, wünschen ihnen in unserem Herzen Gutes, beten in unserem Herzen um den Heiligen Geist, der euch in den nächsten Jahren Gutes geben möge. Wollen wir das machen? Streckt eure Hand aus, wenn ihr möchtet. Hört nach, was in eurem Herzen ist. Denkt darüber nach, was ihr dieser Familie wünscht. Denkt darüber nach, was ihr euch wünscht. Und glaubt daran, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Dass er uns segnet. Ja, Gott,
Du hast uns diese Entscheidung ins Herz gegeben, der Vereinigungsausschuss hat das beschlossen und wir glauben, dass das eine sehr gute Entscheidung ist. Timo, Manuela, Jonathan und Simeon werden jetzt die nächsten Jahre hier in dieser Gemeinde, in dieser Stadt leben. Du hast Timo zum Dienst als Prediger hierher berufen. Du kennst ihn, du kennst sein Herz. Du weißt, was ihn bewegt. Du weißt, was ihm auf dem Herzen liegt. Du kennst seine Fähigkeiten. Du kennst auch dort, wo er Lücken hat. Und ganz besonders kennst du auch diese Stadt. Du kennst diese Gemeinde hier, auch die anderen Gemeinden, die hier sind. Und ich möchte dich von tiefstem Herzen bitten, dass du ihn segnest. Dass dein Heiliger Geist durch sie fließt. Dass Menschen um uns herum spüren, wozu du ihn hierher gestellt hast mit seiner Familie. Ich bitte dich auch um deinen ganz besonderen Segen für uns als Gemeinde. Herr, segne uns mit einem guten Herzen, mit einem offenen Herzen, auch die Fehler des anderen wegzustecken, zu verstehen, in Liebe aufzunehmen. Gib uns Geduld, gib uns Barmherzigkeit, gib uns auch den Willen, einander tröstend und heilend zur Seite zu stehen. Ja, wie die Zeit aussehen wird in Zukunft, kennst nur du. Und wir wollen uns vertrauensvoll in deine Hände legen. So vertraue ich diese Familie, dieser Gemeinde und ganz besonders deinem guten Willen an. Dafür danke ich dir im Namen Jesu. Amen.